Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, wo steht sie überhaupt? Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, normalerweise hört ihr mich aktuell gar nicht, aber ich dachte mir, hey, es wird vielleicht doch mal wieder Zeit, sich zu äußern, beziehungsweise habe ich Zeit gefunden, mich so mit der Zukunft der Miami Dolphins ein bisschen zumindest zu befassen, weil ich bin angefangen damit, da standen die Dolphins, das war vor dem Bills-Spiel, wir wussten nicht, wo es hingeht, das Bills-Spiel war quasi schon abgehakt und irgendwie war jeder so, was machen wir jetzt überhaupt und wie geht's überhaupt weiter und Spieltour überhaupt weiter und da dachte ich mir, darüber kannst du doch bestimmt mal sprechen. Und ihr hört es, ich bin alleine, weil wir haben jetzt gerade meinen ersten Urlaubstag. Wir haben 12.24 Uhr in Tianjin. Das bedeutet 12.24 Uhr minus 7, 5.24 Uhr in Deutschland. Da ist leider niemand wach oder die Leute sind auf der Arbeit, wenn sie dann wach sind von den Kollegen. Das bedeutet, ja, ich bin ganz alleine. Ich habe mir ein ganzes Pamphlet zusammengeschrieben. Ich hätte mir wahrscheinlich eher Stichpunkte als Fließtext überlegen sollen. Aber worum geht es überhaupt? Der Titel, ihr seht es schon, Quo Vadis Miami Dolphins. Und ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt, weil was macht wer bei den Dolphins? Da ist natürlich viel Guessing mit drin und das werde ich euch zu jedem Zeitpunkt auch sagen. Und auch jetzt schon mal. Ich kenne die internen Abläufe natürlich nicht der Miami Dolphins. Jetzt könnte man direkt sagen, okay, dann schalten wir aus, weil wir wissen es nicht. Aber man kann sich ja so ein paar Punkte einfach mal angucken. Ja, und dann überlegen, wie könnte denn die Situation so sein? Ich werde über die aktuelle Saison sprechen, also wie ist so bisher das Gefühl, beziehungsweise wie geht's weiter? Dann über unsere Hauptakteure. Und da habe ich mir unseren Owner Stephen Ross, Chris Greer und natürlich Mike McDaniel herausgesucht. Über die werde ich kurz sprechen. Ich glaube, über Mike McDaniel am kürzesten tatsächlich. Nur ein, zwei Punkte will ich daher hinausheben, weil wir sehr, sehr viel über Mike McDaniel einfach im regulären Drive sprechen. Und ich ja auch zum Beispiel mit Kutsche einfach mal eine generelle Folge zu Mike McDaniel bei der Footballerei gemacht habe. Also über die Geschichte von Mike McDaniel. Aber da weiß man zumindest, wo er herkommt und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss das nicht zehnmal wiederholen. Ich glaube, der Großteil der Hörenden weiß, wer Mike McDaniel ist und wo er herkommt. Und ich will vielleicht nur ein, zwei Kritikpunkte auffassen. Dann geht es um das Kapital für die Zukunft und welche möglichen Wege haben die Dolphins überhaupt in die Zukunft und was haben andere Teams gemacht? Weil man kann ja klipp und klar mal sagen, was haben wir denn gemacht? Die Dolphins haben versucht, den Weg der LA Rams zu gehen, also Picks zu tauschen gegen etablierte Spieler, und mit diesen etablierten Spielern dann den Super Bowl zu gewinnen. Das hat halt nicht funktioniert bis heute. Ja, ich meine, wir haben nicht mal mehr ein Playoff-Spiel gewonnen. Das hängt uns ja allen irgendwie sehr, sehr nach. Aber ich würde fast behaupten, dass dieser Weg, Picks gegen etablierte Spieler zu tauschen, dass der vorbei ist. Ja, weil die Dolphins einfach dieses Fenster für diese Option aktuell nicht haben. Das liegt einfach daran, weil man den Quarterback bezahlt hat. Genau. Und am Ende gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung, was ich dann am Ende überhaupt davon halte. Also ja, ihr werdet jetzt vermutlich schon die Zeit sehen, die ich aufgenommen habe insgesamt. Also ja, weil ihr seht, wie lang der Podcast ist. Ihr werdet nur meine Stimme hören. Es tut mir leid, ihr werdet nur meine Stimme hören. Und wir springen dann einfach rein. Also die Dolphins stehen aktuell 4-6, das Spiel gegen die Patriots ist, glaube ich, so das Einzige, was noch der Must-Win ist. Natürlich kann man die beiden Spiele gegen die Jets inzwischen vielleicht auch so als Must-Win sehen, nachdem sie jetzt ihren GM entlassen haben und Woody Johnson, der Owner. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie es nicht geht, weil ein Owner sollte das nicht tun, aber da kommen wir auch gleich noch zu, bei Stephen M. Ross. Ja, dann sind zumindest zwei Spiele mehr, die auf der Gewinnerseite stehen. Aber wenn ich mir das angucke, wir spielen in Green Bay. Ich glaube, das ist ein Thursday Night Game. das wird kalt. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen können. Wir spielen bei den Texans, die eine Bye Week haben vorher. Das ist echt auch kritisch. Ich gebe uns vielleicht sogar das Spiel bei den zu Hause gegen die 49ers, ja. Aber wir müssten tatsächlich, wir dürfen eigentlich nur noch ein Spiel verlieren. Ein Spiel, und wir haben, ich sag mal so, wenn ich jetzt positiv gesinnt bin, sage ich, Patriots, die beiden Jets-Spiele und das Browns-Spiel müssen wir gewinnen. Must-win-Spiele. Und dann kommen halt die drei Spiele bei den Packers, bei den Texans und zu Hause gegen die 49ers. Und von denen müssten die Dolphins, wenn nicht irgendwas Krasses passiert, auch zwei Spiele mindestens gewinnen. Ja, dann hätte man zumindest in der eigenen Hand mit 10 Siegen, sollte man diese Saison auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Aber ja, also da kommt es auf viele, viele an. Da kommt es auf die Chargers an, wie die jetzt ihre letzten Spiele spielen. Die Broncos natürlich. Die Colts haben da vielleicht auch noch was mitzureden. Die Steelers oder die Ravens, ich denke, von denen sind zwei durch. Aber die Bengals sind ja auch noch nicht ganz weg vom Fenster, trotz ihrer Niederlage gegen die Chargers. Also da ist noch viel Bewegung drin. Die Dolphins sind aber verdammt zum Siegen, so wie es so schön heißt. Und wenn das nicht passiert, dann ja, spielt man nicht in den Playoffs. Ich denke, die Dolphins werden dann irgendwie einen Pick haben, so irgendwie zwischen, je nachdem, 8 und 18. Ich denke, realistisch irgendwie so 14, 15, 13, 14, 15. Ja, da muss man dann mal schauen, was man damit macht. Das ist zumindest besser als dieses Niemandsland. Also die Teams, die in der ersten Runde in den Playoffs scheitern, das ist für mich so das absolute Niemandsland, weil das ist meist kein First-Round-Value mehr. Manchmal versucht man dann noch was zu machen. Man nimmt die ersten Spieler mit massiver Upside, wo viel, viel Risiko dabei ist. Und da meine ich jetzt nicht so ein Quarterback-Prospect wie Richardson zum Beispiel, der ja logischerweise sehr hochgegangen ist. Aber da nimmt man dann halt Spieler, wo man einige Fragezeichen hat. Und den, ich mag diese Reihe überhaupt nicht. Das geht meistens so bei 16, 17, 18 los. Deswegen bin ich kein Fan von, aber da werden wir, wenn wir die Playoffs verpassen, ja auch nicht picken, vermutlich. Ja, genau, das dazu, nur um euch, der Draft ist schon noch super weit weg. Ich bin so weit, dass ich sage, wir müssen was mit der O-Line machen. Ich war überrascht, als ich in Mock-Drafts geguckt habe, dass sehr, sehr wenige uns O-Line überhaupt geben. Also Interior O-Line ist super, super dünn besetzt. Da gibt es vielleicht ein, zwei Spieler in Runde 2 dieses Jahr, aber es würde mich wundern, wenn wir in den ersten beiden Runden mehr als 5 Interior O-Liner haben. So schwach halte ich die Klasse. Es gibt ein paar Tackle. Ich glaube, dass wir nicht in die Range von Calvin Banks von Texas oder Will Campbell LSU kommen. Aber da muss man dann mal schauen. Es ist noch super weit hin. Und Spieler werden hochgehen, Spieler werden runtergehen. Aber ich kann mir zum Beispiel Spieler, die ich aktuell auch so auf der Watchlist habe, ist ein Josh Simmons von Ohio State, Wyatt Millam von West Virginia oder Aaron Tay Azeri von Minnesota. Das sind Spieler, die ich aktuell so auf der Watchlist habe. Aber ganz viele geben uns auch einen Defensive Tackle, einen Edge Player oder einen Linebacker. Ja. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen einfach mal von extern so, was halten andere denn davon, was sie Dolphins picken sollten. Ich bin aktuell einfach bei O-Line. Ich bin bei O-Line und da können mich auch aktuell sehr, sehr wenige von abbringen, weil ich glaube, dass wir einen größeren Floor für unsere Offense brauchen. Aber das muss man jetzt sagen, die Dolphins haben, seitdem Tour zurück ist, also Woche 9, 10 und 11, die zweitbeste Offense nach EPA per Play. Und natürlich ist die 1 die Lions, die ja natürlich stark rasiert haben. Aber die Dolphins haben, und eigentlich dieses Spiel ist gegen die Bills. Ja, das Spiel der Dolphins offensiv war ein Top-3-Spiel, glaube ich sogar, von den Statistiken her, gegen die Bills-Defense, seitdem sie Sean McDermott als Headcoach haben. Also, die Dolphins können auch etwas gegen die Bills ausrichten. Irgendwie haben wir immer einen Schnur drin, dass es am Ende doch nicht klappt. Wenn so 61, ich meine, wir sehen aktuell, wie viel bei Field Goals nicht geht, ne? Aber natürlich kassieren die Dolphins das 61-Yard-Field-Goal. Natürlich. Ach, ja, manchmal ist es bitter, aber gut, das ist so und war ein gutes Field Goal, gönne ich ihm, auch wenn es gegen die Dolphins war, aber das ist immer eine schöne Sache, wenn ein Kicker so ein 61-Yard-Field-Goal macht, wie es waren jetzt natürlich am negativen Ende, ärgerlich. Also, ich denke, die Dolphins werden so 8-9 Siege holen, mit 8 Siegen bist du sicher nicht drin, mit 9 Siegen wird es verdammt dünne. Ich glaube nicht, ich glaube, die Dolphins haben die Tiebreaker einfach nicht, zum Beispiel gegen die Colts, das wird am Ende einfach nicht reichen. Kann ich, also ich hoffe es natürlich, ja. Wenn ich es realistisch sehe, wird es zu schwierig. Ich glaube, dafür haben wir leider zu wenig hinbekommen. Und ja, aber die Dolphins sind seit Tours Rückkehr auf jeden Fall ein Top-Offense-Team. Man muss jetzt mal gucken. Wir bewegen den Ball nämlich sehr, sehr effizient. Wir haben die wenigsten Air Yards aller Teams in den 3 Spielen gehabt mit 5,2 Yards. Aber wir haben den Ball am effektivsten bewegt. Und also für die Air Yards, ne? Weil zum Beispiel die Lions, ich glaube, die haben 8 oder 9, irgendwas. Ja, das ist pro Wurf, das muss man sich mal überlegen. Ja. Und wenn ich jetzt 100 Würfe zum Beispiel mal nehme, 3 Yards, dann sind das 300 Air Yards einfach mehr in 3 Spielen. Ja, das ist schon ordentlich. Allein, also nur der Ball durch die Luft gegangen ist. Und das ist halt, die Dolphins haben ihr Spiel umgestellt. Positive Richtung bei Mike McDaniel. Man hat angepasst. Aber die Dolphins können effektiven, punktreichen Football spielen, weil sie haben jetzt 6 Viertel lang keinen Punt mehr gehabt und haben quasi bis auf den Drive, der vor der Halbzeit war, diese 35 Sekunden oder 45, die Dolphins auf der Uhr hatten, wenn wir das mal rausnehmen, haben die Dolphins auf jedem Drive der letzten 6 Quarter gescored. Und das ist jetzt halt auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Und dementsprechend ist das eine positive Entwicklung für die Dolphins. Und das trotz dessen, dass wir zum Beispiel Austin Jackson verloren haben. Ja, das möchte ich mal gesagt haben. So, und jetzt haben wir schon wieder viel zu lange im ersten Bereich aufgehalten. Kommen wir zu den Hauptakteuren. Steven Ross. Wer ist Steven Ross? Steven Ross ist der größte Anteilseigner der Dolphins. Er hat immer wieder Anteile verkauft. Also er macht vielleicht so ein bisschen aus, sagt so, hey, also die beiden Williams-Schwestern, also aus dem Tennis berühmt, oder auch Fergie von den Black Eyed Peas, sind ja Anteilseigner. Fällt gerade die weitere Dame nicht ein. Ist es Shakira? Ich weiß es gerade nicht. Ich komme nicht drauf, und ich werde jetzt auch nicht raten und ich werde jetzt auch nicht nachgucken, weil das wären zu viele M's. So, aber er hat einfach genug Geld und jetzt versucht er so ein bisschen Geld wieder reinzubringen. Und warum habe ich ihn überhaupt als einer der Hauptakteure? Er ist ja nur der Owner. Ja, wie aktiv ist er denn? Wir sehen bei Woody Johnson jetzt, dass der sehr, sehr aktiv eingreift. Du sagst, ja, Aaron Rodgers könnte man ja auch benchen. Ich meine, sowas habe ich von öffentlich, habe ich dazu noch keinen Artikel gefunden, dass Steven Ross sowas gesagt hätte oder macht. Aber wir haben ja die Geschichte mit dem GM, mit dem Headcoach, den wir gesucht haben, und mit dem Quarterback, den wir auch haben wollten. Und ja, also es gibt Owner, die Leute einfach machen lassen. Und dann gibt es halt Owner wie Woody, wie auch Tepper bei den Panthers, die sehr, sehr aktiv sind. Und ich würde Steven Ross leider nicht auf der inaktiven Seite sehen aktuell. Aber vielleicht sagt ihr was anderes. Und da würde ich euch bitten, haut mir gerne mal meine Mailbox voll oder auch bei Spotify antwortet da drauf auf diesen Podcast. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Und was glaubt ihr, wie geht es bei den Dolphins weiter? Also bitte, weil vielleicht kann ich daraus noch mehr machen. Ne? Vielleicht mache ich daraus ein Q&A beim nächsten Mal. Oder ihr habt noch Ideen und sagt, hey Rico, wenn du mal Zeit hast, vielleicht kümmere dich doch um dies und das und jenes. Ich hätte Bock. Es klappt natürlich nicht immer, weil ich sehr, sehr viel auch auf Reisen bin, beruflich, aber ich werde es versuchen, so gut wie möglich einzubinden und solche Folgen wie jetzt zu machen. Chris Greer, ja, General Manager, bist natürlich einer der 2 großen Hauptakteure. Chris Greer ist seit Ewigkeiten Teil der Dolphins-Organisation, das wissen vielleicht viele von euch gar nicht. Und das zeigt vor allem, dass er vermutlich von Steven Ross sehr, sehr respektiert wird und deswegen auch noch am Steuer sitzen darf. Wir kommen zu der Bilanz. Und das, also ich gehe jeden Draft durch, nur zumindest, damit ihr schon mal vorbereitet seid mental, weil das müssen wir machen, um auch Chris Greer da bewerten zu können. Und was die Free Agency angeht, habe ich weniger das jetzt in den Mittelpunkt gerückt. Hat einfach den Hintergrund, weil die Dolphins in der Free Agency in den nächsten Jahren aktiv sein werden, aber nicht extrem aktiv sein können. Wegen dem Cap-Hit. Da sind einfach andere Teams, die viel, viel mehr haben. Also viele Teams, die viel mehr haben. Und die Dolphins sind zwar nicht mehr so schlecht aufgestellt, wie wir es vielleicht irgendwie vor einem halben Jahr noch dachten, aber toll ist die Situation auch nicht. Genau. Und der dritte ist natürlich Mike McDaniel. Und ja, er hat die NFL in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt mit seinen Konzepten in der Offense, mit den Spielzügen, die er gezeigt hat. Und nicht wenige Teams haben sich ja tatsächlich auch Plays von den Dolphins einfach abgeguckt und Copycat-Liga vollkommen fein, aber das zeigt zumindest auch, welche Capabilities oder welche Möglichkeiten Mike McDaniel den Dolphins auch bietet. Und er hat zwei Playoff-Teilnahmen hintereinander geschafft. Das haben wir das letzte Mal, ich weiß nicht vor wie viel 100 Jahren, geschafft. Und das ist zumindest schon mal richtig cool. Und das haben wir mit einer entertaining Offense. Ich glaube viel, also ich weiß nicht, ob es vielen so geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Diese zwei Jahre unter Mike McDaniel, dieses Jahr nehme ich nicht ganz mit rein, aber die zwei Jahre davor, ich glaube, das waren die coolsten Jahre als Dolphins-Fan, seit Dan Marino aufgehört hat. Es hat so viel Spaß gemacht, es hat so viel Bock gemacht. Und deswegen hat es mich auch gewundert, wie schnell Mike McDaniel, aber gut, es ist halt ein schnelllebiges Geschäft, eine schnelllebige Gesellschaft. Leider, manchmal würde ich mir wünschen, dass es so ein bisschen ruhiger zugeht, aber dass einige dann schon den Kopf oder den sehr, sehr heißen Hotseat für Mike McDaniel gefordert haben. So, das sind die drei und ich gehe jetzt tatsächlich einzeln rein. Und zwar auch in der Reihenfolge, in der ich gerade vorgegangen bin. Stephen M. Ross ist ganze 84 Jahre alt. Ne? Also vielleicht nächstes Mal noch Präsidentschaftskandidat. Nein, aber da kann ich schon mal vorgreifen. Stephen M. Ross hat 2019 noch einen Fundraiser für Trump gemacht. Und ja, die Wahl hat er ja verloren. Aber dieses Mal ist das erste Mal gewesen, dass Stephen M. Ross nicht nur an die Republikaner Geld gespendet hat, sondern auch an die Demokraten. Und er hat sehr, sehr wenig inzwischen nur noch an die Republikaner. Ich glaube, er hat sogar 25.000 zu 50.000 oder so diesmal. Also es ist sowieso sehr wenig, ja. Aber nur, um euch da auch mal einen Eindruck zu geben, dass er, also es passt doch eigentlich gar nicht, dass er überhaupt etwas für die Trump-Administration macht. Aber ich denke, das macht er einfach nur, um nicht ganz auf dieser Liste zu landen, die ja Enemies Within und so weiter. Ich will da gar nicht so tief reingehen, aber nur, dass ihr das auch mal gehört habt. Ja, laut Forbes hat er 7 Milliarden US-Dollar, also ein Vermögen, und gehört damit zu den 100 reichsten AmerikanerInnen. Ihm gehört die Firma The Related Companies und ich habe da vorher noch nie wirklich was von gehört, muss ich sagen. Aber es handelt sich um Immobilien- und Hotelbranche und die Equanix-Gruppe. Also das sind so, das ist eine Fitnesskette, die kannte ich, die gehört wohl auch dazu. Er lebt in Scheidung zu seiner zweiten Frau. Mit der hat er tatsächlich bis 2021 in New York gelebt und inzwischen lebt er wohl hauptsächlich in The Reef. Also The Reef, das ist der Name seiner Mansion. Und er hat sich mit seiner Ex-Frau eine Wohnung damals in den Hudson Yards gekauft. Aber ich weiß nicht, ob er oder seine geschiedene Frau dort lebt. Sie haben sich 2019 vom Central Park zu den Hudson Yards, das ist jetzt ein Katzensprung, aber die Hudson Yards war, ist das neue Ding da. Und dort hatte er sich halt dann was gegönnt. Und es gab nicht wirklich eine Aussage dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass er inzwischen öfter in Miami oder in der Umgebung ist, weil er natürlich älter wird, ist wärmer, aber einfach auch, weil er mehr in Miami macht inzwischen. Das soll ich jetzt nun zum kurzen Eindruck geben, wer er überhaupt ist. Er ist sehr verbunden zu der University of Michigan. Da hat er im Verlaufe der Jahre eine halbe Milliarde US-Dollar gespendet für verschiedenste Sachen und die Business School der Uni heißt eben auch Ross School of Business. Er war zum Beispiel auch an der Gründung von RISE, also RISE, beteiligt Und die setzen sich für soziale Gerechtigkeit ein und wollen den Rassismus innerhalb der Sportbranche abbauen. Was, ja, wie gesagt, wenn man trotzdem Geld an die Republikaner spendet. Also er ist super engagiert. Das ist das Einzige, wo ich mich richtig, richtig dran störe. Aber kommen wir mal zu den Dolphins. Ja, das Team 2008 hat er teilgekauft, 2009 hat er es komplett übernommen, auch mit dem Hard Rock Stadium. Und seitdem muss man sagen, geht es ja für die Region einfach nur komplett nach oben. Es gibt die Miami Open, die inzwischen ein großes, großes Tennisturnier sind. Es gibt den Formel 1 Grand Prix, der sehr, sehr rentabel ist. Und das hat er einfach aus dem Boden gestampft. Er hat sehr, sehr viel für die Gebäude auch getan. Ja? Also, wenn man sich überlegt, was er dort alles gebaut hat, diese neue, das neue Fitnesscenter oder halt das neue, alle neuen Gebäude, das ist halt nicht selbstverständlich. Und das ist halt das, wo er zu Hause ist. Und das, da gebührt ihm einfach eine Menge, Menge Respekt. Und er belebt damit die Region rund um Miami. Und das kann man nicht sagen. Das ist ein Gewinn für die Region. Und was die Dolphins angeht, ist es natürlich auch ein Gewinn. Alleine, weil er das Stadion umgebaut hat. Und ich finde es besser mit dem Dach. Ja, ich finde das besser als komplett offen. Und dementsprechend ist da, kann man nicht viel Negatives dazu sagen. Und er hat halt viel Erfolg. Aber wie kommt es denn, dass die Dolphins so wenig Erfolg haben, wenn er doch viel Erfolg hat? Und man muss halt sagen, bei den Player-Rankings, die ja immer so durchgeführt werden, also die Spieler bewerten ja die Besitzer und so weiter, also die Facilities, die Coaches, das Essen. Und da schneiden die Dolphins, haben in den letzten 2 Jahren sehr, 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 sehr gut abgeschnitten, seitdem Mike McDaniel auch da ist. Aber Ross hat dort immer sehr, sehr gut abgeschnitten. Die Frage ist natürlich, wie viel Einfluss hat Ross jetzt wirklich auf Entscheidungen? Weil nicht zuletzt haben die Dolphins 2023 einen First-Round-Pick abgeben müssen. Natürlich auch noch einen Third-Round-Pick. Aber der First-Round-Pick ist natürlich bitter. Weil Tampering und das, ja, sollte man nicht tun. Ich weiß, dass andere Teams jetzt hier die Falcons auch was gemacht haben. Aber das, da kann ich ja nicht sagen, oh, hier, die anderen haben das auch gemacht. Deswegen, ne? Nein. Die Dolphins waren dumm genug, sich dabei erwischen zu lassen. Und das ist das jetzt halt. Deswegen ist das einfach etwas, wo ich sage, ja, es ist gut, wenn man sich irgendwie einbringen möchte, aber dann bitte doch auf legale Art und Weise und nicht so stümperhaft. Weißt du, ich bin einer der reichsten AmerikanerInnen, aber ich krieg's nicht hin, nach den Regeln zu agieren oder mich zumindest dann nicht dabei erwischen zu lassen. Ja, der Pick hätte durchaus was werden können. Also die einzigen Spieler, die ich da wirklich gesehen habe, wäre vielleicht ein Dalton Kincaid oder Sam Laporta gewesen. Aber insgesamt, ja, weiß ich nicht, Jordan Addison, aber die Dolphins waren nicht mal an einem Wide Receiver interessiert. Nolan Smith, aber also der Pick tut nachwirkend ist das nicht so, oh, das tut mega weh. Vielleicht hätte sich ein Spieler anders bei uns entwickelt. Das will ich gar nicht ausschließen. Das gibt's ja auch immer wieder. Aber ja, wir hatten schon einen Spieler, vielleicht ein Sam Laporta wäre natürlich cool gewesen, auch gerade auf Tight End. Ja, wie stark aber Anthony Ross, Stephen Ross, Anthony Ross, ins operative Geschäft eingreift, ist soweit nicht bekannt. Was aber bekannt ist, dass Ross als CEO von seiner New Yorker Firma abtritt, um mehr Zeit in Miami zu verbringen. Genau, also das bestätigt halt das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also das ist eine, man denkt, dass es so wird, man weiß es nur nicht. Ja, also er von The Related wird er abtreten als CEO, wird natürlich im Board sitzen bleiben, also im Aufsichtsrat, aber genau. Ich bin jetzt gespannt, wie er sich wirklich beteiligen wird und was er machen wird. Ich hoffe, wenn er Personalentscheidungen auf der obersten Ebene trifft, weil den Chris Greer oder auch Mike McDaniel, ich meine, ein Headcoach kann immer noch von einem GM abhängen, ja, aber gerade ein General Manager muss vom CEO, vom Owner der Dolphins eigentlich da bestimmt werden oder halt von einem Geschäftsführer, aber das ist eine Personalie, die muss daher kommen. Und wenn wir über Chris Greer sprechen, dann lasst uns doch einfach mal da reingehen. Chris Greer startete 2016 als General Manager, aber er ist schon seit 2000 bei den Dolphins. Gestartet als Regional Scout ist er 2003 Assistant Director of College Scouting geworden und 2007 ist er dann befördert worden zum Director of College Scouting. So, also lange Geschichte und er ist angeblich auch, oder er ist in der NFL-Welt respektiert, aber ich habe mir aufgeschrieben, aber was bringt der Respekt, wenn die Ergebnisse fehlen? Und seit Greer General Managers haben die Dolphins mit drei Head Coaches dreimal die Playoffs erreicht. Einmal mit Gase, das war dieses erste Jahr. Und dann jetzt zweimal mit Mike McDaniel. Mit Flores war man gar nicht so mega unerfolgreich, aber am Ende hat es irgendwie mal ganz, ganz knapp einfach nicht gereicht, weil die Gleichstandsgeschichten eben nicht gut für die Dolphins waren. Aber jetzt haben dann drei Head Coaches seit 2016. Das ist natürlich auch schon ein Zeichen. Ich glaube, dass Mike McDaniel jemand ist für längerfristig, aber selbst jetzt haben wir halt, wir hatten Adam Gase, wir hatten Brian Flores, wir haben Mike McDaniel. Und der Vergleich von Flores und Mike McDaniel, da greife ich jetzt einfach mal vor, weil das ja auch so ein Kritikpunkt war. Er ist zu sehr Buddy Guy. Ja, also wir haben mit Flores das komplette Gegenteil gehabt. Das ist sehr in die Hose gegangen. Jetzt haben wir halt Mike McDaniel. Muss man aufpassen, ist er wirklich noch dieser Buddy Guy? Aber das ist jetzt auch doof. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, so, was will man denn? Weil die Kommentare waren dann zum Teil, ja, wir brauchen einen, der auch richtig hart durchgreifen kann. Hatten wir mit Brian Flores. Hat nicht funktioniert. Ja, und das ist halt, wo ich sage, so, da bin ich aktuell lieber, wenn ich die Flores-Era mit der Mike McDaniel-Era vergleiche, dann haben wir zumindest Defensive Coordinator gehabt, unter Mike McDaniel, die eine Idee von der Defense hatten, während wir unter Brian Flores Offensive Coordinator hatten, wo der erste gut war, aber wo es dann irgendwie nicht umsetzbar war. Vermutlich, weiß ich nicht, ob es menschlich einfach auch da nicht geklappt hat mit Flores, das weiß ich nicht, aber danach war es komplett konzeptlos. Das war ja Vogelwild. Und dementsprechend muss ich sagen, ja, es ist eine Kritik, die man anbringen kann, aber auch da werde ich gleich noch was zu sagen. Eine Sache, die wir natürlich nicht wissen, wie werden Entscheidungen bei den Dolphins getroffen? Also ich bin leider nie in Diskussionen dabei, aber ich würde da jetzt einfach mal die Pressekonferenzen von Chris Greer anbringen. Und gerade wenn man sich vor der Saison die Quarterback-Diskussion, wir sind ja mit zwei Quarterbacks in die Saison gegangen und es hieß, ja, Mike McDaniel findet den halt besser. Okay, also im Prinzip ist Chris Greer aktuell für meine Verhältnisse ein General Manager, der sehr, sehr extrem auf seine Head Coaches hört. Und ich weiß nicht, ob ich das gerade bei First-Time-Head Coaches wie Adam Gase, wie Brian Flores und wie bei Mike McDaniel, ob ich das unbedingt so hundertprozentig gut finde. Eher nein, weil, na klar, will jeder Head Coach dies und das, aber ich brauche auch einen General Manager, der eine Handschrift hat. Und die Handschrift erkenne ich bei Chris Greer aktuell nicht so ganz. Aber kommen wir zurück zu Chris Greer generell. Der hatte halt diesen unglaublichen Tanzel-Trade und damit konnte man die Franchise neu ausrichten. Dazu kommen dann halt Trades mit für Stars. Die sind halt eingeschlagen oder nicht. Also Hill, ich glaube, das kann man nicht kritisieren. Das ist einfach ein Win-Win für alle irgendwie gewesen. Bei Chubb sieht das Bild halt ein bisschen anders aus. Aber damit verbunden haben die Dolphins natürlich weniger Draftmöglichkeiten. Und das ist das, was ich gesagt habe. Es war halt diese Route der Rams, um einen Super Bowl zu gewinnen. Und das hat bisher nicht funktioniert. Und ja, kommen wir einfach mal zu dem Draft, weil das ist so das größte Ding für einen General Manager. Und ja, weil Gase und Flores, das war durchwachsen. Ich meine, bei Flores war zumindest Defense Elite, aber insgesamt, ja, weiß ich nicht. So, weil Tanzel, ne, war schon sehr glücklich, dass wir den bekommen haben, wegen der Gasmaske, aber 2016 mit Xavier Howard in Runde 2 und Grant damals als Special Teamer in Runde 6, das war okay. Ne, 2017, der Draft, der war dann ziemlich dürftig, da kommt dann halt Charles Harris und Raekwon McMillan. In Runde 5 hatten wir Godshaw, das war so ein kleiner Lichtblick für den Fifth Rounder, aber da war halt nichts. Also 2016 ziemlich geil, weil Gasmaskentanze. 2017 war dann eher mehr. 2018 haben wir dann Minka Fitzpatrick gedraftet. Ja, der hat, kam aber nicht mit Brian Flores klar. Aber der Draft insgesamt, Mike Gesicki, Jerome Baker, Durham Smythe, das sind halt Spieler, die alle länger bei den Dolphins gespielt haben. Und Durham Smythe, der immer noch bei den Dolphins spielt, und Jason Sanders in Runde 7 auch immer noch. Und auch da finde ich, Jason Sanders ist vollkommen okay, dass wir den in der 7. Runde genommen haben. Und solche Drafts braucht man eigentlich auch auf jeder Position quasi. Also es ist, weil du musst ja langfristig erfolgreich sein. Langfristig in der NFL erfolgreich bist du, wenn du eine gute Mischung aus Spielern hast, die reinkommen durch die Drafts, die noch relativ günstig sind, und einfach etablierten Spielern, die du im besten Fall selber gedraftet hast. So, 2019. Christian Wilkins, absoluter Top-Pick, logischerweise, kann man nichts anderes sagen, dazu mit diesem absoluten Stil mit Andrew van Ginkel in Runde 5. Beide Spieler konnte man jetzt nicht mehr halten. Ne? Hat man sich in irgendwas gebracht, wo man nicht mehr rauskam? Ziemlich bescheiden, weil solche Spieler willst du halten. Solche Spieler willst du halten. Und Tobi hat es ja in dem Dolphins Drive gerade gegen die Raiders gesagt, da hängt, glaube ich, jeder von uns mit dem Herzen noch ein bisschen dran, dass Christian Wilkins kein Dolphins mehr ist. Michael Dieter konnte sein Potenzial halt leider nie entfalten, und Gaskin war ein okayer Running Back in den Late Rounds, aber so sah der 2019er Draft dann aus. 2020, der Tua Draft. Austin Jackson ist vielleicht kein First Rounder, aber ist inzwischen auch kein totales Desaster mehr. Igbenogany müssen wir nicht drüber sprechen. Dazu haben wir dann halt Hunt und Davis in Runde 2 gehabt, und das ist mit Hunt natürlich ein Brett. Davis fand ich jetzt auch nicht so schlecht, hat halt nie einen Second Rounder irgendwie rausgegeben, aber es war ein Rotational-Spieler, und Jones aus Safety hat uns auch viel Freude bereitet. Und ja, gut, Blake Ferguson haben wir dann noch als Nachfolger des Evan Daney nach geholt. Das war sicherlich auch okay. So, dann 2021, Waddle, JP, Jalen Phillips, Javon Holland, Liam Eckenberg. Also drei extrem gute Starter, wobei einer natürlich mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, und ein Starter. Ja, man kann über Liam Eckenberg halten, was man möchte, aber er ist einfach Starter, und solche Picks braucht man einfach, um die Franchise am Leben zu halten. Und zum Eckenberg kommen wir später noch. Ja, und bei Holland muss man jetzt halt schauen, können wir dem einen Vertrag anbieten? Auch dazu habe ich später noch was. Also bleibt dran. Ja. 2022, das erste Jahr, wo so deutlich wurde, was denn das mit diesen ganzen Trades zur Folge hat. Wir haben wenige Picks gehabt, und das war eine mindere Katastrophe. Channing Tindall, Eazy-E, Cameron Goody und Skylar Thompson. Also Skylar Thompson kann man ja zumindest sagen, hey, wir haben fast einen Playoff-Sieg mit ihm geholt. Aber das war's dann auch. Channing Tindall, was da passiert? Wir hätten Leo Chanel draften können, und das sage ich jetzt nicht einfach, weil ich Badger bin, sondern das ist einfach ein Starter bei den Chiefs. Ja, Eazy-E, das war klar, dass das ein Projekt ist, weil auch wegen den Verletzungen. Ja, Cameron Goody, Late Runner, da will ich gar nicht viel zu sagen, aber wenn du diesen Weg gehst, und das ist das, was die Rams ja einfach schaffen. Wenn man sich die Wide Receiver anguckt, wo haben die Rams denn ihre Wide Receiver gedraftet? Ja? Und das ist das, was Chris Greer in den letzten Jahren nicht geschafft hat. Ja? Kommen wir zu 2023. A-Chain, natürlich ein grandioser Pick. Ja, jetzt auch, weil er viel weil er gerade für dieses Kurzpassspiel und für diese kurzen Geschichten mit seinem Speed, das ist einfach, der trägt mit die Offense. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber Cam Smith, Higgins, Hayes, also ein Spieler, das ist zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Und ja, 2024, schauen wir mal, ne? Robinson hat jetzt so langsam, ist er angekommen? Die Winrate ist immer, die ist gut. Die Winrate von Robinson ist gut, aber er muss halt öfter die Pressures, weil er hat jetzt irgendwie, was hat er jetzt? 18 Pressure in den letzten 3 oder 4 Spielen, das ist extrem gut. Aber da muss jetzt auch ein paar mehr Sackzahlen bei rumkommen oder ein paar mehr Hits, sodass die Quarterbacks beeinträchtigt sind. Also da, er zeigt, was er kann. Er muss jetzt einfach lernen, dass er das auch noch in Taten ummünzt, sozusagen. Paul ist bisher Backup, muss man mal schauen, was das wird. Es war zu erwarten, dass er jetzt nicht so direkt irgendwie direkt Starter wird. Aber wir haben ihn ja als Left Tackle sozusagen geholt. Und da muss man sagen, ja, Terran Armstead ist gesetzt und danach muss er halt kommen. Danach muss er da sein und muss halt spielen. Und das sieht aktuell leider nicht so aus. Aber da sage ich jetzt doch gar nicht zu. Das müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, da haben wir wirklich gute Drafts dabei, aber wir haben auch welche, die sind stark unterdurchschnittlich. Also es ist einfach ein Up and Down, nicht so ein, die sind immer etwas überdurchschnittlich. Also natürlich sind diese Home-Run-Drafts richtig geil und die können eine Franchise richtig pushen. Wenn danach aber noch was wirklich Unterklassiges kommt, dann hast du keine Chance, dir langfristigen Erfolg aufzubauen. Und der müssen wir halt, ja, sagen, das ist schwierig. Und wir merken, dass wenn Spieler ausfallen, fehlen uns die Backups. Und das ist jetzt noch okay. Das kann nächstes Jahr noch eklatanter werden, je nachdem, was die Dolphins so vorhaben, was noch passiert. Aber wir müssen da aufpassen. Insgesamt ist die Evaluierung der Spieler nicht im oberen Bereich bei den Dolphins. Dafür muss Chris Greer sich verantworten. Natürlich committet man sich als Team zu einem Plan, aber der General Manager muss der coole oder der kühle Kopf sein, der sagt, das und das, das geht und das geht eben nicht. Ja, und Chris Greer muss dann auch manchmal derjenige sein, wenn wir im Auto sitzen und sagen, oh Mama, ich hab Hunger. Können wir nicht da eben bei Fastfood-Kette ABC? Nein, da muss Chris Greer sagen, nein, wir haben Brot zu Hause. Ja, und das muss dann eben kommen. Und ich kann dem Headcoach nicht alles erfüllen und kann auch nicht blind einfach immer dem Headcoach folgen. Ich befürchte, dass das passiert ist. Und ich weiß nicht jetzt zum Beispiel, wenn wir auf die O-Line kommen, wer ist dafür verantwortlich, weil die Evaluierung der Dolphins ist extrem naiv gewesen. Das hat letztes Jahr super geklappt. Wie gesagt, ich habe da ja immer meine Hand auch für ins Feuer gehalten in den Aufnahmen, dass ich gesagt habe, hey, guck, letztes Jahr, da hat das geklappt. Wieso sollte es dieses Jahr nicht klappen? Offensichtlich ist der Drop-off bei Hand zu groß. Ja? Und da muss man übrigens an der Stelle nochmal, hoffe ich, Connor Williams, dass bei dem alles gut ist. Der hat ja retired mit 27. Das ist schon ein krasses Statement. Ich weiß nicht, wie viel die Dolphins davon wussten. Ich weiß auch nicht, warum. Aber da muss man halt auch sagen, wenn du mit 27 retirest, und vor allem muss man auch sagen, er war ja bevor seiner Verletzung, war ja eigentlich ein Spieler, der so einen zweistelligen Millionenvertrag pro Jahr unterschrieben hätte im Sommer. Und dann hat er diesen Einjahresvertrag bei den Dolphins noch oder gar nicht gehabt und ist jetzt bei den Seahawks und retired. So schnell kann es halt auch gehen manchmal in der NFL. All das Beste an ihn und seine Familie. Und genau das wollte ich hier einfach noch reinbringen, weil ich das überraschend und auch so ein bisschen sehr, sehr schade fand, wenn man natürlich seiner Passion dann nicht mehr so nachgehen kann, wenn ich davon ausgehe, dass Football eine seiner Passionen ist. Ja, aber wie gesagt, man muss schauen, wer setzt die O-Line zusammen, wer evaluiert die Spieler und wer sagt am Ende dies und das. Insgesamt ist es für mich schwierig, eine klare Struktur bei den Dolphins zu erkennen. Wie ist die Strategie und so weiter. Da gibt es Spieler, da gibt es andere Teams, zum Beispiel bei den Ravens, da weiß ich, hey, die im Draft, Best Player Available und so weiter und so fort, die haben eine klare Identität. Und ich sehe keine Identität bei den Dolphins. Das weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Und da weiß ich nicht, ob Chris Greer für die Zukunft noch der Richtige ist. Ja, ich meine, das habe ich bei vielen Sachen schon mal anklingen lassen, dass ich glaube, die Dolphins brauchen einen General Manager, der da auch so ein bisschen mehr die Hand ins Feuer oder ein bisschen mehr die Finger in die Wunde legt, das wollte ich sagen. Nicht die Hand ins Feuer, das sagt nämlich wahrscheinlich genau das Gegenteil, ja. Und ja, aber da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, Chris Greer ist vielleicht als General Manager nicht der Beste und wäre vielleicht auch zu ersetzen. Genau. Und da würde ich mir jemanden wünschen, der vielleicht auch Erfahrung hat. Und da muss man mal sehen, wer steht denn so zur Verfügung. Aber die Dolphins brauchen eine klare Handschrift. Dann kommen wir zu Mike McDaniel. Ja, der erste Headcoach, der seit Ewigkeiten es geschafft hat, zweimal hintereinander die Playoffs zu erreichen. Und ich meine, da haben wir mit Skylar Thompson die Bills am Rande einer Niederlage gehabt. Und das Spiel ja, gegen die Chiefs, das waren für mich auch unsportliche Umstände. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf rumhacken, Weil Mike McDaniel hat geschafft, mit einem Quarterback, den einige schon abgeschrieben haben, eine der potentesten Offenses der Liga aufs Feld zu zaubern. Und das muss man ihm gestehen lassen. Das Muster war aber auch, dass gegen Ende der Saison weniger Produktion dabei war. Also man wurde weniger produktiv. Aber das kann einem First-Time-Head-Coach, der auch noch dann das Play-Calling hat, es kann passieren. Na, und das ist ein Kritikpunkt. Und ich bin gespannt. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, wir haben jetzt diese großen Spiele noch vor uns. Wir haben 4 Must-Wins sozusagen, um überhaupt im Rennen dabei zu bleiben und an diese 3 Coin-Flip-Games. Und gegen Ende der Saison sind wir meistens ein Team, was weniger gewinnt. Da hat Mike McDaniel dieses Jahr vor allem die Chance zu zeigen, hey, das sieht anders aus. Wenn ich mir dann das Bigger Picture über die 2 Jahre angucke, wir hatten ein paar Flaws drin im Playcalling, aber insgesamt war es schon sehr, sehr kreativ. Und ihr werdet von mir nicht hören, dass wir mehr laufen sollen. Aber wir sollten öfter das machen, was auch klappt. Und das ist das, was ich bei Mike McDaniel manchmal auch so ein bisschen kritisch empfinde. Ich glaube, das ist so ein bisschen besser geworden. Aber wir müssen doch immer, wenn das Laufspiel funktioniert, natürlich passt man dann auch, aber man sollte dann nicht nur noch passen, ja, sondern dann auch die Läufe einstreuen, wenn sie denn dann auch effektiv und positiv sind. Und das ist das, was mir öfter dann auch aufgefallen ist. Aber insgesamt finde ich, das Playcalling ist gut, ja, es hat seine Flaws, aber es ist auch adaptiert auch, was man jetzt sieht in den letzten Spielen, seitdem Tua zurück ist, haben die Dolphins eine sehr, sehr effiziente Offense, die einfach genau nicht das ist, was vorher da war, sondern sich durch andere Sachen auszeichnet. Eben durch diese schnellen Würfe nicht sehr weit. Das ist natürlich, dann ist man auch anfälliger für Fehler. Aber wir schaffen es immer wieder, Löcher zu reißen in der gegnerischen Defense. Und das ist sehr, sehr positiv. Insgesamt müssen wir sagen, finde ich, ist Mike McDaniel hat Schritte in die richtigen, also hat sich in einigen Sachen verbessert. Aber, und jetzt kommen wir wieder auch so ein bisschen zurück, was auf Quarterback los war. Weil ich gucke mir an, Jordan Love hat nicht gespielt, Malik Willis hat gespielt, man hat die Offense in Green Bay ein bisschen umgebaut. Okay, bei den 49ers, ich meine, da ist das ja gang und gäbe gewesen. Der einzige Quarterback, der da nicht funktioniert hat, war der Quarterback, für den sie Haus und Hof verkauft haben. Aber ansonsten hat das ja immer irgendwie funktioniert. Und die Dolphins haben sich vor der Saison hingestellt und Chris Gere hat gesagt, ja, das passt so und wir haben die Evaluierung so abgeschlossen und Mike McDaniel findet das so in Ordnung und hier und da. Wir haben Skylar Thompson, der ist seit 2000 und ich habe es doch im Draft gesagt, Skylar Thompson seit 2022, also 22, 23 und 24. 2,5 Jahre ist er jetzt bei den Dolphins, ne? Okay. So, wir sagen, okay, der gewinnt gegen Mike White, das war für mich, also ich war da auch Befürworter von. So, wieso sah Skylar Thompson bitte so hilflos aus? Wieso holen wir Tim Boyle rein, der besser ist oder besser gewirkt hat, obwohl der nicht so viele Snaps gekriegt hat? Und wieso versuchen wir mit Tyler Huntley ein Playcalling, was eher Tour Light Version dieser Offense war und nicht eine an Tyler Huntley angepasste Offense? Das ist das, wo ich sage, pff, Mike McDaniel, ey, das ist nicht so geil. Ne? Da musst du so ein bisschen noch an die arbeiten, weil andere Teams bekommen das deutlich besser hin. Und wir müssen uns fragen, wie ist denn die Evaluierung dann? Weil die Evaluierung war ja auch nicht so optimal dann. Insgesamt hat Mike McDaniel eine Offense um Tua aufgebaut mit den Stärken und Schwächen. Und ich muss bei Tua sagen, die letzten 2 Spiele. Tua hat Sachen außerhalb der Pocket kreiert. Ja, man kann natürlich dann sagen, ja, manchmal waren das auch einfache Bälle. Aber das hat so leichte Anwendung von dem Chargers-Game, dem ersten Spiel in der letzten Saison bei mir. Ich hoffe, dass er das beibehält. Ich hoffe, dass er jetzt, auch aufgrund dessen, dass er vielleicht ein bisschen leichter ist, diese Laufspielzüge, wo er dann bitte auch slidet und nicht mit dem Kopf voraus, dass er das beibehält, weil das ist etwas, ein neues Element in dieser Dolphins-Offense, was Spiele und Spielzüge und Drives verlängert. Und das ist etwas, wo ich als sehr positiv empfinde. Und wenn wir das weiter so behalten können und dazu Tour auch weiterhin nicht nur in seinem First Read klebt, weil das hat sich auch verbessert, dann kann das wirklich, wirklich, wirklich was werden. Und ich glaube, dann haben wir wirklich auch noch größere Chancen auf eine Playoff-Teilnahme. Aber damit kommen wir dann jetzt auch zum Kapital der Zukunft oder für die Zukunft. Was haben die Dolphins denn überhaupt zur Verfügung? Und da würde ich jetzt einfach mal ein 3-Jahres-Fenster aufmachen, weil ein Jahr ist immer sehr, aber wir wollen ja jetzt gucken, was langfristig passiert. Das Positive ist, dass man vermutlich für Wilkins, für Hunt sowieso, aber vermutlich auch für Wilkins, 2 Third-Round-Compensatory-Picks bekommt. Das hieße, man hätte 4 Picks in den ersten 100, weil das wäre dann vermutlich Pick 98 und 99. Pick 97 dürfte an das ehemalige Team von Kirk Cousins gehen, also die Vikings. Und genau, dementsprechend hat man dann 4 Picks in den ersten 3 Runden. Dann hat man 2 Picks in Runde 5, keinen in Runde 6 und 3 Picks in Runde 7. Für 26 und 27 hat man noch die ganzen eigenen Picks. Da weiß ich jetzt nicht, ob da was dazukommt. Aber ja, da muss man jetzt mal schauen. Den eigenen Third-Round-Pick hat man nicht mehr. Der ist für Jalen Wright draufgegangen. Für 26, da wüsste ich jetzt aktuell auch nicht, wer noch Compensatory Picks geben könnte. Jevon Holland wäre der einzige, den hoffe ich aber, dass wir den halten. Und nur um euch da eine Idee zu geben, Compensatory Pick für Runde 7 dürften so ungefähr 3 bis 3,5 Millionen pro Jahr sein, die dort relevant werden. So, welche Möglichkeiten haben die Dolphins denn jetzt, ihre Zukunft zu gestalten? Da gibt's diese Rebuilds, einen harten oder einen Competitive Rebuild, da tue ich mich schwer bei den Dolphins, weil die Dolphins sich in einer Situation befinden, wo ein harter Rebuild gar keinen Sinn ergibt, einfach aufgrund dessen, weil man gewisse Spiele hat, da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Und es gibt den Saints Way, also so lange restructuren, bis nicht mehr geht. Und ich würde jetzt für 2025 erstmal einen Cut von Terron Armstead, da würde ich jetzt mal von ausgehen, einfach weil Terron Armstead retiren wird. Also es würde mich sehr, sehr wundern. Ich meine, ich klopfe auf Holz, weil der sehr viele Spiele schon gemacht hat für uns die Saison. Er trainiert zwar nicht mehr, was gut ist, weil Patrick Paul bekommt die Snaps im Training mit den Startern dann hoffentlich. Und ja, ich denke, Terron Armstead wird eine Post-June-Designation werden und nach Over the Cap gibt es einen 278 Millionen Cap Space für 2025. Und die Dolphins hätten mit dem Cut von Armstead mit Post-June zumindest 28 Millionen in Cap Space. Die Zahlen unterscheiden sich leicht von Over the Cap und von Spotrac. Das ist aktuell so ein bisschen tricky, aber da, ja, ich bin jetzt einfach mit Over the Cap gegangen, weil dort die Zahlen einfacher da sind und bei Spotrac es inzwischen ein Bezahlsystem gibt. Und ich da nicht so viel Geld reinstecken wollte. Ja. Und es gibt dann noch zwei Sachen, einige Spieler, die ich so allgemein, egal was bei den Dolphins los ist, machen würde. Und zwar ist das einmal die Verlängerung von Jevon Holland. So, wie viel sollte Jevon Holland denn verdienen? Ich denke, und ich hoffe, dass wir uns nicht auf Antoine Winfield-Niveau bewegen. Es wären 21 Millionen pro Jahr. Ich glaube, dass wir deutlich höher als Kyle Duggar liegen. Das sind 14,5 Millionen pro Jahr. Das waren so die größeren Verträge aus der letzten Saison. Und ich bin mir nicht sicher, ob man mit ihm wirklich die 20 Millionen knacken muss. Ja, wenn man die 20 Millionen knacken muss, bin ich ehrlich, würde ich ihm einen Franchise-Tag geben, der günstiger wäre. Wenn man sich auf 19 Millionen pro Jahr einigen würde, ja, ich würde 19 Millionen würde ich okay finden. Würde ich okay finden, wäre machbar für die Zukunft, ja. Da mit 19,2 Millionen wäre er dann die Nummer 2 vor Derwin James und vor LeJarius Sneed. Und dementsprechend, ja, ich habe mir hier überlegt, ich würde ihm vermutlich einen Vertrag irgendwie geben über 4 Jahre und 77 Millionen, 42 Millionen garantiert. Antoine Winfield hat zum Beispiel 45 Millionen, also der Anteil der Garantien wäre höher und 22 Millionen im Signing-Bonus. und das Base Salary würde ich halt ansteigen lassen. Und ich würde aber gar nicht so viel große Variationen einnehmen. Ich würde ihm halt 11 Millionen Base Salary zahlen und die 5,5 Millionen Bonus kommen halt dazu in 2025. Das wären 16,5 Millionen an an Cap Hit. Ich will nicht, dass wir uns so viel für nach hinten aufladen. Natürlich kann man das anders gestalten. Ich habe das hier sehr, sehr einfach gehalten, weil es so einfach auch gepasst hat. Und ein RFA-Tender, also da weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube Second-Round-Tender ist das für Kader Kuh, der würde uns 5,2 Millionen kosten. Dann ERFA-Tender für DeBose, Keon Smith und Quinton Bell. Ja, das sind dann so Minimal-Contracts und ich würde Robert Jones für ein Jahr für 2 Millionen versuchen zu halten. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das wäre zumindest als Backup eine Möglichkeit. Und jetzt kommt eine Verlängerung, auf die wahrscheinlich keiner, also die vielleicht keiner so wirklich auf dem Schirm hat. Aber ich würde auch mit Liam Eckenberg verlängern. Ja, jeder, der sich jetzt, was? Liam Eckenberg ist langjähriger Starter und ist daher auch Backup. Liam Eckenberg als Backup würde ich jederzeit nehmen mit Handkuss. Das ist kein Spieler, den lässt du vielleicht starten, aber das ist für mich ein mehr als valider Backup. Also dafür ist die Entwicklung positiv bei ihm. Ich würde hier als Beispiel Nick Allegretti nehmen. Ich würde den Vertrag von Nick Allegretti ein bisschen downgraden und würde Liam Eckenberg einen 3-Jahres-Vertrag über 12 Millionen mit 5 Millionen garantiert und 3 Millionen Signing-Bonus geben. Das sind so Annahmen, die ich jetzt einfach mal für alle hernehme, weil ich jetzt nicht für alles eine einzelne Geschichte habe, aber ich will zeigen, was die Dolphins zumindest für Möglichkeiten haben. Und beim Saints Way würden wir halt noch Tyreek Hill restructuren und wir würden Bradley Chubb restructuren. Das würde zusammen nochmal 24 Millionen einsparen. Wir könnten neue Spieler unter Vertrag nehmen und wir hätten 44 Spieler unter Vertrag. Ein paar Free Agents und dann die Rookie-Klasse. Man hätte halt noch 14 Millionen an Cap-Space. Aber man kann natürlich Tour auch noch restrukturieren, 20 Millionen frei machen. Es ist halt wirklich fraglich, was will man machen, weil Calais Campbell wird nicht mehr da sein. Da muss man gucken, kann man ihn vielleicht nochmal überzeugen, zurückzukommen. Ramsey und Hill werden älter. Armstead wird nicht mehr da sein. Es ist nicht die beste Ausgangssituation, um wirklich ganz oben anzugreifen. Man kann mitspielen, wenn die Stützen gesund bleiben, aber wie viel kann man mitspielen, das ist wirklich eine Frage, die man sich stellen muss. Dann kommen wir zum Competitive Rebuild und ich muss gestehen, dass ich nicht so ganz weiß, wie der aussehen soll mit dem Roster. Also für mich gehören da keine Restrukturierungen dazu. Man muss auf die Jugend setzen, aber das sollte man im harten Umbruch auch tun, weil mit Waddle und Tour hat man schon verlängert. Da führt bis 2027 kein Weg dran vorbei. Und man kann versuchen, Waddle und Tour zu traden, aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch noch absurder als das erste Jahr unter Flores. Ja, weil man hat Javon Holland, man hat Austin Jackson, man hat Jalen Waddle, man hat Tour. Das sind ja schon Aaron Brewer, das sind ja schon Cornerstones. Dazu hat man Jalen Phillips, Chubb Robinson. Man hat, ja, das ist es, Zach Sieler so als ältester dieser Garde, weil der ist ja auch schon eher auf der Hill- und Ramsey-Seite. Aber das sind ja Spieler, die man so, also Zach Sieler mal ausgenommen, aber den Rest, das sind ja Spieler, die hat man, um die man drum zubauen will. Das ist ja ein guter Core. Ja, und ich würde ja diese Spieler traden, um solche Spieler zu draften. Und, nee. Also da würde ich wirklich das einfach als Basis nehmen. Und deswegen ergibt der harte Umbruch für mich keinen Sinn. Deswegen habe ich den hier auch nicht so ganz thematisiert, weil, ja, wir können Tour traden, wir können Waddle traden, dann haben wir ein schlechtes Jahr. Und dann, das wäre dann die Saison 2025. Ja, dann könnten wir tatsächlich vielleicht den nächsten Manning draften. Vielleicht kommt es dazu. Ich weiß es nicht. Aber für mich ergibt es halt keinen Sinn. Auch vom Dead Cap her und alles. Das wär absurd. Also da weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch ein Roster zusammenbekommen würden. Ne? Und dann ist die Frage, was passiert, wenn so eine Saison wirklich in die Hose geht. Ist Greer dann noch am Steuer? Was passiert mit Mike McDaniel und so weiter? Deswegen ist so ein harter Rebuild halt, boah, ich weiß ja nicht, ne? So, aber ich denke, am Ende haben wir so ein paar Fragen, die wir uns stellen müssen, was mit manchen Spielern passiert. Ja? Allem voran Tyreek Hill. Tyreek Hill ist 31 in der kommenden Saison. Ich denke, er kann noch mal eine Hilfe für einen jüngeren Quarterback sein und hat einen Wert für ein Team mit einem Rookie oder einem Second-Year-Quarterback. Ich glaube, dass da Teams, die einen Second-Year-Quarterback haben, durchaus dann noch mal was mitreißen könnten. Wir können zum Beispiel zu den Bears schauen, wir können zu den Commanders gucken, wir könnten aber auch zum Beispiel zu den Broncos schauen. Also es gibt da genug Teams oder halt die jetzt jemanden draften, die Cam Ward draften oder Sanders draften. Da gibt es genug, die, denke ich, die noch da einsteigen könnten. Oder so ein DeAndre Hopkins-Ding, ja, dass die Reicher noch reicher werden, so ungefähr. Und dann kommt es darauf an, wie dieser Vertrag getradet wird. Ich glaube, dass das mit den Garantien, die bleiben ja bei den Dolphins hängen. Ich glaube, dass das ein tradebarer Vertrag ist kommende Saison. Und ich glaube, dass man dann auch noch einen Second-Rounder oder einen Third-Rounder mit irgendwas obendrauf liegen. Also für einen Second-Rounder müssten die auch vielleicht noch so einen Late-Round-Pick drauflegen oder so. Das wäre möglich. Ja. Und sowas würde dann wieder helfen für die Zukunft, wenn man dann diese Picks wirklich in Value-Spieler reinwirft, wie einen Xavier Howard zum Beispiel, wie einen Jerome Baker. Ja, das sind Spieler, die wir dann brauchen, einen Hunt. Ja. Und dementsprechend würde ich in einem Competitive Rebuild Tyreek Hill traden. Ich meine, das ist ja auch nichts anderes als zum Beispiel Stephon Diggs oder wen haben die Vikings? Zu den Panthers. Ich komme nicht drauf, aber ihr wisst, wen ich meine. Das sind halt so Sachen, die dann passieren können. Bradley Chubb wäre der nächste auf meiner Liste. Man hat auf Edge-Position super viel investiert. Also wir haben Chubb Robinson, wir haben Jalen Phillips, wir haben Kamara, der für mich dieser, also warum er nicht spielt, ich weiß es nicht. Die Frage ist, was passiert mit Chubb? Ich hoffe, dass wir da noch irgendwas rausholen können, einen Fifth-Rounder oder wir geben einen Sechs-Runder und bekommen noch einen Fourth-Rounder obendrauf. Ich weiß es nicht, aber das wären so Möglichkeiten, die ich hoffe, die man sich vielleicht nochmal anschaut. Ich glaube, dass Bradley Chubb durchaus noch irgendwie was bewegen kann in seiner Karriere. Ich glaube, dass er aber bei den Dolphins nicht mehr so wirklich reinpasst. Und wir haben mit Anthony Weaver einfach einen ehemaligen D-Line-Coach als DC. Ich glaube, dass wir dort anpacken sollten. Jalen Ramsey, da ist der Vertrag einfach überhaupt nicht tradebar, nachdem man den ja neu gemacht hat. Da sollten wir gar nichts machen, weil auch Ramsey für diese Defense unheimlich wertvoll ist, weil er nicht eindimensional eingesetzt wird, sondern ähnlich wie Kyle Hamilton bei den Ravens. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Zach Sieler würde für mich bei einem Competitive Rebuild definitiv bleiben. In einem harten Rebuild würde ich ihm traden, aber ein harter Rebuild ist halt schwierig, weil, mein Gott, der hat 2025 einen Capit von 11 Millionen. Das ist halt nichts für einen Spieler mit der Qualität, auch wenn er dann schon 30 Jahre alt ist. Ja, und dazu kommen dann halt noch Spieler, zum Beispiel Jonnu Smith und Kendall Fuller, die hat man gerade erst geholt. Die würde ich aber mit ihren Qualitäten, die sie jetzt gezeigt haben, gerade Jonnu Smith nach diesem über 100-Yard-Game, ich glaube, das war der erste Tight End für die Dolphins, der überhaupt ein 100-Yard-Game hat, wenn ich jetzt nicht falsch liege, das zweite seiner gesamten Karriere. Wenn ich ein Competitive Rebuild habe, nehme ich solche Spieler mit. Wenn ich einen harten Umbruch machen will, dann versuche ich, solche Spieler nochmal zu traden. Aber ja, genau. Also mit einem Saints Way hätten die Dolphins nach einem Trade von entschuldigt. Ich hatte mit den Moves aus dem Saints Way, also quasi die, die ich vorher gesagt habe, ich habe das für euch ein bisschen umstrukturiert, damit es hoffentlich einfacher ist, mir zu folgen, hatte ich die Moves jetzt an den Anfang gestellt und mein Dokument nicht aktualisiert. Entschuldigt das bitte. Genau, also man kann kleinere Moves machen und man muss das Team in der Breite aufstellen für die nächsten 2 Jahre und dann einen 2-Jahres-Plan für den Draft ausstellen. So, bei Tua habe ich schon was gesagt, nach dem Comeback, nach der Concussion geht er seine Reads besser durch, finde ich zumindest. Also er klebt nicht mehr so extrem an dem First Read, wie es wie es mit gerade im ersten Jahr unter Mike McDaniel war. Im zweiten Jahr war das ein bisschen besser, aber ja. Aber wir brauchen eine Baseline. Auch wenn wir jetzt sagen, wir traden Tyreek Hill. Wir haben ja durchaus Spieler, die nachrücken können. Natürlich ein Jalen Waddle, der diese Rolle übernimmt. Und dann muss man halt schauen, da muss man Nummer 2 aufbauen und so weiter. Das sehe ich aber als möglich. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Man muss schauen, dass wir hoffen natürlich, dass Patrick Paul sich als Left Tackle etablieren kann. Ansonsten muss man da natürlich im Draft was machen, aber im Draft sollte man sowieso was machen, weil beide Guardspots ein Upgrade bekommen sollten. Wie gesagt, Liam Eckenberg würde ich trotzdem als Center Guard Backup haben. Dem würde ich dafür halt auch das Geld bezahlen, weil das ist eine. Ich habe lieber solche Spieler als Backup, als dass ich irgendwen hole auf Minimum und hoffe, dass das was wird. Als Backup. Dementsprechend, deswegen würde ich Liam Eckenberg halten. Genau. Und da muss man halt schauen, welche Schwächen haben die Dolphins sonst noch. Ich denke, D-Line könnte ein Thema werden in der Interior-Line, wenn man Calais Campbell nicht mehr hat. Und dann weiß ich nicht, Linebacker, aber die Offense braucht auf jeden Fall einen höheren Floor und das passiert nur mit einer besseren O-Line. Und Mike McDaniel muss sich dann mit den Backup-Quarterbacks ein bisschen was überlegen. Ja, mit Holland sollte man verlängern, dann hat man nicht mehr so, dann hat man Grundgerüst und dann passt das auch so. Also das sind so die Themen, die ich halt sehe für die Zukunft. Und ich glaube, dass die Dolphins mit so einem Team, mit solchen Moves kompetitiv sein können. Das heißt, wir werden nicht irgendwie nur es kann natürlich sein, dass wir eine Saison mit nur 2 oder 3 Siegen erleben werden. Na, Tua verletzt sich, Waddle verletzt sich und dann bricht alles irgendwie auseinander in der Offense. Und dann haben wir vielleicht in der Defense auch noch Pech. Jalen Phillips kommt nie wieder zurück oder ich weiß nicht was. Man kann viele Horrorszenarien an die Wand malen. Man kann auch sagen, alle bleiben gesund und wir gewinnen einfach den Super Bowl. Kann man auch sagen, ich glaube, das sind Extreme. Super Bowl ist, hoffe ich, jetzt kein großes Extrem. Aber ich glaube, mit einem Competitive Rebuild können die Dolphins in 3 Jahren ein gutes Fenster haben. Da muss man sehen, wie es dann mit den Verträgen der Spieler aussieht, die man jetzt verlängert hat. Allen voran natürlich Tour. Aber da muss man dann schauen. Und ich glaube, die Dolphins haben verschiedene Pläne auch. Gerade wenn man jetzt, einen hohen Pick haben sollte. Vielleicht nicht dieses, aber im kommenden Jahr. Was man dann machen möchte, weil Tour ist tradebar. Ja, und du brauchst aber, und das ist das, was ich abschließend sagen wollen würde, die Dolphins sollten aus Tour gelernt haben. Man sollte das Grundgerüst vorher haben, also eine Offensive Line, weil das ist die größte Baseline, die ein junger Quarterback kriegen kann. Receiver schön und gut, ja, aber vor allem wichtig ist die O-Line für einen jungen Quarterback. Und wir können natürlich, ich weiß, dass der ein oder andere, der auch Miami U-Fan ist, also der University of Miami und Cam Ward, sieht, und oh, das ist einer, ich will gar nicht sagen, dass der schlecht ist, ich halte den für gut, ich würde ihn vielleicht nicht in den Top 5 picken, ich glaube, dass er dort gepickt wird, ist für mich eher vielleicht so Mid-First-Rounder, aber was soll der ohne eine O-Line machen? Der wird gefressen ohne O-Line. Und das ist das Problem, was ich habe. Da machen die Dolphins das gleiche Fass auf, wie sie bei Tour aufgemacht haben. Und dann haben wir wieder 1-2 Jahre aus dem Rookie-Contract verschwendet für nichts. Und das ist das, was ich nicht haben will. So, und jetzt fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Ich glaube, insgesamt ist die Situation für die Dolphins sicherlich nicht einfach für die Zukunft. Wie will ich was umstrukturieren? Wie will ich was erreichen? Die Dolphins haben den sprichwörtlichen Bock nie umstoßen können. Also diesen Run in den Playoffs zu machen, ja, ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Diese Fortschritte hat es nicht gegeben. Man hat Fortschritte gemacht, aber nicht groß genug, dass man auch ein Playoff-Spiel gewinnen konnte. Ja, die Herausforderung wird sein, dass die Dolphins junges Talent braucht, oder Dolphins junges Talent brauchen. Und dafür brauchen wir einfach Picks und gute und günstige Free Agency Signings. Ich habe meine Zweifel, dass Chris Greer da wirklich so extrem stark ist, ein Roster so zu gestalten, dass es ausbalanciert ist und so weiter und so fort und dass er sich in diese Situation reindenken und anpassen kann. Ich hoffe, dass offene Diskussionen da stattfinden und ich hoffe, dass Chris Greer da vielleicht ein bisschen mehr gewillt ist, sich einzubringen, als dass es das Gefühl hat. Ich weiß natürlich nicht, wie, weil es, ja, wir machen das zusammen, aber wenn man die Pressekonferenzen sich anhört, dann ist das irgendwie vom Diktus doch eher, ja, ich höre auf meine Head Coaches. Und ich glaube, dass die Dolphins oder das Teams mit einem First-Year-Head Coach, dass es positiv sein kann, wenn ich einen General Manager habe, der inkludiert arbeitet. Also ich brauche keinen Hasen, alten Hasen, der da sitzt und sagt, ich zeige dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert, ne? Ich brauche keinen alten weißen Mann. Sowas brauche ich nicht, weil dann brauche ich keinen Head Coach. So, das ist meine Meinung. Ne? Also ihr könnt das super gerne anders sehen. Ich haut mir das gerne um die Ohren. Sagt mir, was eure Meinung ist. Ich glaube aber, dass jemand, der die Meinung einholt und sagt, so, aber aus den Gründen würde ich jetzt das und das machen und so und dies und das und haben wir da schon drüber nachgedacht. Das wäre, glaube ich, besser als das Setup mit Chris Greer. Ich schätze Chris Greer. Ich fordere auf jeden Fall jetzt nicht seine Entlassung, weil das wäre frech, von Deutschland, von China aus seine Entlassung zu fordern. Ich bin aber der Meinung, dass man sich umschauen sollte, wie man das interne System für Scouting und für Evaluierung der Spieler verbessern kann. Genau. So, jetzt habt ihr über eine Stunde von mir gelabert gehört. Euch dröhnen wahrscheinlich so ein bisschen die Ohren. Lasst mir gerne Feedback da. Sagt mir gerne, hey, das sehe ich komplett anders. Hey, das finde ich gut, das finde ich schlecht und so würde bei mir die Zukunft aussehen. Lasst es mich wissen. Weil das finde ich super interessant und wenn ihr Fragen habt, wir können gerne in Zukunft nochmal Q&A-Sessions machen oder. Ich bin dafür vieles offen. Wenn ich die Zeit habe und es die Zeit zulässt, bin ich sehr, sehr gerne dafür bereit. Aber jetzt bleibt mir auch nichts mehr anderes zu sagen als stay tuned and fins up.